Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch an alle, die online dabei sind. Heute zu Pfingsten. Preist den Herrn für den Heiligen Geist, der in unseren Herzen ausgegossen ist. Heute die Fortsetzung unserer Predigtreihe, die 10 Gebote. Du sollst nicht stehlen. Die Folie hier, die wird nochmal am Ende der Predigt kommen und ich hoffe, dass die Bibelstellen uns dann auch wirklich ein Wohlgeruch sind. Ja, am Anfang, was ist Diebstahl? Rein Definition, rechtswidrige Aneignung fremden Eigentums. Und wenn man aus dem Wort quasi versucht, was eben ähnlich ist dem Diebstahl, dann kommen da Wörter wie Einverleibung, Entwendung, Erbeutung, Hinterziehung, was du vorhin auch schon angesprochen hast, eine Plünderung, ein Raub, Plagiat, das war auch eine Zeit lang eine große Schlagzeile in den Medien, Mauzerei, Wegnahme, Eigentumsdelikt, Unterschlagung, auch so ein böses Wort, Veruntreuung. Ja, und wann macht man sich strafbar? Dann, wenn jemand eine fremde, bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, um die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig anzueignen. Dann gibt es auch noch eine Unterscheidung, und zwar zwischen Diebstahl und Raub. Raub ist ein gewaltsames und offenes Stehlen, zum Beispiel Mundraub, aber zum Beispiel auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen mit Erbeutung von Kriegsgütern. Und der Diebstahl ist eher das heimliche Entwenden von fremdem Eigentum. Und so saß ich also in der Vorbereitung für diese Predigt und dachte, da gibt es wenig Interpretationsspielraum. Etwas zu klauen ist einfach ein unehrliches Verhalten. Das ist heute so und auch schon zu Zeiten der Entstehung der 10 Gebote wurde geklaut, was nicht nied- und nagelfest war. Zugegeben, die Objekte des Begehrens waren vielleicht andere, ein Schaf, ein Ochse. Aber geklaut wurde auf jeden Fall, sonst gäbe es dieses Gebot ja nicht. In alttestamentarischen Zeiten wurden zum Beispiel Menschen gestohlen und als Sklaven verkauft. Und eine große Geschichte hierzu ist die Lebensgeschichte von Josef, der von seinen Brüdern aus Neid entführt und schließlich an ägyptische Händler verkauft wird. Oder denken wir an Jakob und Esau und das Erstgeburtsrecht. Jakob wollte unbedingt das Erstgeburtsrecht haben. Als Zweitgeborener ein verzweifelter Wunschtraum. Aber mit genügend krimineller Energie und mit Unterstützung von seiner Mutter gelang es ihm doch noch, seinen Vater zu täuschen und seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht zu stehlen. Und selbst die Bundeslade blieb nicht vor Diebstahl bewahrt. Wikipedia schreibt zum Beispiel, nach der Überlieferung der äthiopischen Kirche wurde die Bundeslade vom Gefolge Meneliks, des Sohnes von Salomon und der Königin von Saba, gestohlen und durch einen Replikt ersetzt. Diebstahl bzw. ein Dieb wurde schon immer schwer bestraft, auch außerhalb Israels. Gab es Todesstrafen, Verstümmelungen oder bis zu 30-fache Erstattung. Mir sind da sofort die Filme aus der Ritterzeit eingefallen, wo echt mal schnell eine Hand abgeschlagen worden wurde, wenn da ein Dieb gefasst wurde. Im alttestamentlichen Recht war die Todesstrafe allein für den Diebstahl von Menschen vorgesehen. Und da ist mir dann auch bewusst geworden, warum die Brüder von Josef so Angst hatten, als sie Josef wieder getroffen haben, weil sie wussten ja, was sie gemacht hatten. Nur wenn ein Dieb nachts erwischt wurde, blieb das Töten des Diebs, weil man annahm, es sei dann Notwehr, straffrei. Das ist eben diese Bibelstelle hier. Wenn ein Einbrecher bei Nacht auf frischer Tat ertappt und so geschlagen wird, dass er stirbt, dann ist der, der ihn getötet hat, kein Mörder. Das hört sich für uns ein bisschen crazy an, aber wie gesagt, man ging von Notwehr aus. Und am Tag war das dann aber wieder umgekehrt. Also am Tag hat es dann nicht mehr gegolten. Wurde eine Sache geklaut, wurden Ersatz- oder Bußleistungen festgelegt. Meist musste der Dieb das Zweifache der gestohlenen Wertgegenstände ersetzen. Oft wurde Vieh geklaut. Und beim Viehdiebstahl war ebenfalls der doppelte Wert zu ersetzen. Allerdings wurde auch geschaut, ob das Tier überhaupt noch lebte. Ansonsten konnte auch das Vierfache oder das Fünffache, je nachdem welches Tier geklaut worden war, gefordert werden. Wenn jemand von Gott gewidmetes Eigentum stahl, war Wiedergutmachung unmöglich. Und grundsätzlich gab es auch die Möglichkeit, einen Dieb in die Schuldknechtschaft zu verkaufen, wenn er kein eigenes Vermögen hatte. Auf jeden Fall besteht die ethische Pflicht, gestohlenes Gut an den Eigentümer zurückzugeben bzw. ihn zu entschädigen. Auch im Neuen Testament wird diese Sichtweise beibehalten. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. Im Epheser 4,28: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben dem Dürftigen. Und das eben schon aus dem Alttestamentlichen übernommen wird: Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch fälschlich handeln, einer mit dem anderen. Die 10 Gebote sind ja eh eine, sage ich mal, wie das gemeinschaftliche Leben funktionieren soll. Und das Gebot, du sollst nicht stehlen, schützt eben das persönliche Eigentum, ohne nach dem Motiv der Tat zu fragen und ohne soziale Unterschiede zu machen. Interessant ist, in unserem heutigen Sprachgebrauch finden wir das Wort Ganove. Und der Ganove lehnt sich an das hebräische Wort Ganav an. Und damit war ein Dieb gemeint, dem man nicht trauen kann. Und damit kommen wir wieder in unserer heutigen Zeit an. Im Jahr 2021 gab es in Deutschland 1.780.783 Diebstähle und 38.000 Raubdelikte. Das wären pro Tag rund 4.800 Diebstähle. Da wundert es einen fast, wenn man nicht betroffen ist. Der teuerste Diebstahl war 2003 ein Diamantenraub in Antwerpen. Und zwar wurden da Diamanten geklaut eben aus den als uneinnehmbar geltenden Schließfächern des Diamantenzentrums in Antwerpen. Und das war ein Wert von rund 100 Millionen Euro. Vor kurzem ist noch nicht so lange her, war ja zum Beispiel auch der Diebstahl aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Das war auch ein ganz hoher Wert, der da geklaut worden ist. Und so ein Meisterdieb, wie die ja schnell mal bezeichnet werden, der strahlt auch eine gewisse Faszination aus, weil er es schafft, durch Geschick, Taktik oder Raffinesse und auch irgendwie Unerschrockenheit Dinge zu klauen, die extrem beschützt werden. Trotzdem ist und bleibt es natürlich ein Diebstahl. Heutzutage kann man ja sogar jemanden seine Identität klauen und diese dann für die eigenen Zwecke missbrauchen. Heute werden Daten geklaut und gehandelt, also gegen Lösegeld vielleicht wieder zurückgegeben. Heute kann man Ideen klauen, ausspionieren, Wirtschaftsspionage zum Beispiel. Und damit kann man die Wirtschaft eines Landes echt nachhaltig und langfristig schädigen. Und man kann sogar das geistige Eigentum eines Menschen stehlen, ohne diesen Menschen je getroffen zu haben. Und das ist schon irgendwie gruselig. Woran denkst du, wenn du hörst, du sollst nicht stehlen? Dazu eine Geschichte von mir und dann wird der Volkmar eine Geschichte erzählen. Ich denke dabei zum Beispiel an ein junges Mädchen, 8 Jahre alt, und die ist mit ihrer Mama immer Schuhe kaufen gegangen. Damals, also es ist schon eine Zeit lang her, war das ein Schuhladen, der in einem Privathaus war. Und da gab es einen Raum für die Damenschuhe, einen Raum für die Herrenschuhe, Kinderschuhe. Und es gab einen Raum, wo die Kasse stand. Und neben der Kasse waren Regale mit Edelsteinen. Denn dieser Schuhhändler hat eben auch noch mit Edelsteinen gehandelt. Und diese Edelsteine haben eine Faszination auf das Kind ausgewirkt. Und eines Tages waren neue Stücke da und unter anderem auch eine Brosche mit funkelnden Edelsteinen und auch Perlen dazu. Und es war die Zeit kurz vorm Muttertag. Und das Kind hätte gern seiner Mama zum Muttertag was geschenkt. Und als sie da kurz vorher mal wieder in diesem Schuhhaus waren, hat es sich gedacht, da wird sich die Mama freuen, wird sie jubeln, wenn ich ihr das schenke. Und das Kind hat die Branche einfach eingesteckt. Es hatte kein Taschengeld, es konnte es nicht kaufen, also hat sie es eingesteckt. Und dann kam der Muttertag, das Kind hat die Branche ein bisschen versteckt, dass nicht gleich auf dem Tisch lag. Und früh beim Frühstück hat es dann seiner Mama diese Branche überreicht. Aber die Mutter hat sich nicht gefreut. Die Mutter hat dann gefragt, wo hast du die Branche her? Und da musste dann das Kind zugeben, ich habe die da in dem Schuhladen mitgenommen. Die war schön, ich wollte sie dir schenken. Aber dann kam es ganz dicke und die Mutter hat echt geschimpft und hat dem Mädchen zu Verständnis gegeben, dass sie sich nicht freut und dass das ein Diebstahl war und dass das Mädchen die Branche zurückgeben muss und dass sie sich eigentlich dafür schämt, dass das Kind das gemacht hat. Und das Kind hat dann eigentlich die Welt nicht mehr verstanden, sie wollte doch was Gutes tun und jetzt hat so ein Drama. Aber dann hat sie ja die Mama nochmal erklärt und letztendlich hat es wirklich die Branche zurückgegeben, musste sich entschuldigen. Es war natürlich oberpeinlich in dem Geschäft und das Kind hat es sehr bereut.
Ja, ich glaube, ich habe das vielleicht damals schon mal hier erzählt, aber ich wollte einfach von mir selber erzählen. Ich bin ja wirklich in einem christlichen Elternhaus groß geworden, quasi Gottes Gebote, auch mit der Muttermilch so mitbekommen schon, alles aufgesaugt, jeden Sonntag in der Sonntagsschule. Und ja, wir waren vier Kinder und haben damals gebaut in Markleuten und da die dicke Kohle war natürlich da auch nicht. Ja. Wenn man dann sieht, was heute so Freunde, Bekannte vielleicht auch mit an Geld ausgeben, mal für das und das, dann ja, war heute vielleicht teilweise nicht drin. Wir haben dann das Taschengeld gab es zwar, aber das war jetzt nicht so überragend. Ich sage es jetzt einfach mal so. Und dann, ja, ich habe dann wirklich regelmäßig über längere Zeit habe ich meiner Mama aus dem Geldbeutel immer wieder so kleine Beträge rausgeklaut. So eine Mark, zwei Mark, sowas immer wieder über eine längere Zeit. Ich kann gar nicht sagen, was da genau rausgekommen ist insgesamt. Okay, das habe ich irgendwann mal eingestellt. Und also, aber dann, wie ich zum Glauben kam, muss ich sagen, zwar mit 16, 17, da ist mir das nochmal richtig hochgekommen alles. Ja, das ist mir, hat mein Gewissen echt belastet. Und es ist irgendwie so, das heißt ja so, dass Gott irgendwie so die Gebote in unser Herz schreiben will, ja. Also nicht bloß, weil sie auf dem Papier stehen, sondern weil sie, ich habe gemerkt, das passt einfach nicht dazu. Stehlen passt nicht zu Gott. Ja? Ich meine, ich habe auch Unterschriften gefälscht und solche Sachen auch noch, so öfters, wenn nur der Note nicht so ganz gepasst hat, dann hat man halt selber unterschrieben. Ja? Und das kam da alles volle Kanne hoch. Und ich habe gemerkt, das passt nicht. Und ich habe auch gemerkt, das muss ich, Gott hat mir deutlich gemacht, ich soll das bekennen. Weil das war so eine Riesenlast. Ich habe gewusst, Jesus ist dafür gestorben und er ist dafür ans Kreuz gegangen und hat geblutet dafür. Und ich bin eigentlich frei, auch vor dieser Schuld. Aber er hat mir deutlich gemacht, ich muss das bekennen. Und das war natürlich nochmal eine andere Nummer, dann zu den Eltern zu gehen, hör mal her, das und das war, das zu bekennen war wirklich eine Hürde, muss ich sagen. Aber meine Eltern waren richtig froh. Das war irgendwie, ich denke daran so an den verlorenen Sohn, wenn der heimkommt. Ja, wo sich Eltern einfach freuen, wenn man Sachen sagt, die und die Dinge waren nicht in Ordnung, ich möchte dafür entschuldigen und die nehmen dich offen in den Arm. So war das und ich glaube, so ist Gott. Und so können wir vielleicht auch mit Schuld in diesem, egal in welchem Bereich, umgehen. Weil Gottes Gnade, Gott, Jesus hat dafür gebüßt und dafür bin ich dann dankbar. Und also jetzt glaube ich nicht mehr. Also zumindest so Geldbeträge oder so, wüsste ich jetzt nicht, dass normal. Und aber ja, klar, weil wir sind alle in Versuchung und Gott will uns da, glaube ich, auch wirklich dafür sensibilisieren, auch in diesen anderen Bereichen. Da rutscht man vielleicht schnell mal rein, ja, was du alles genannt hast.
Die dritte Geschichte ist vor ein paar Jahren in unserer Gegend passiert, wo wir herkommen, aus der Oberpfalz, nahe der tschechischen Grenze. Wobei das auch schon wieder eine Verunglimpfung ist, aber auf jeden Fall gab es da eine Serie an Einbrüchen. Und meine Arbeitskollegin, die hatten einen Handwerksbetrieb zu Hause. Und die hat immer erzählt, dass sie einen leichten Schlaf hat. Aber tatsächlich ist es passiert, dass, obwohl alle zu Hause waren, die Baufahrzeuge, die vorm Haus standen, in dieser Nacht ausgeräumt wurden und keiner etwas mitbekommen hat. Und das war das Phänomen damals gewesen, dass diese Einbrüche passiert sind, obwohl die Leute zu Hause waren, was ja irgendwie auch ziemlich merkwürdig ist. Aber die Diebe haben es geschafft und der Kampf war dann zum einen mit der Versicherung, da tatsächlich eine Erstattung zu bekommen und das andere war, was auch eine Auswirkung des Stehens ist, dass die Leute sich nicht mehr sicher in ihren eigenen Häusern gefühlt haben und es ja wirklich ganz ein einschneidendes Erlebnis ist, wenn so ein Diebstahl in den privaten Räumen stattfindet, weil das eigentlich ein Ort ist, den man als sicher empfindet. Und nun kommt da jemand und holt da Sachen raus, noch dazu man merkt es gar nicht oder man ist eben tatsächlich nicht zu Hause gewesen und kommt heim und findet den Diebstahl vor. Egal wie die Intention ist oder wie die Absicht ist, es ist immer etwas zu stehlen, macht was mit uns. Und heute haben wir es vielleicht auch mit ganz anderen Räubern zu tun. Die Zeiträuber sind mitten unter uns und sie haben viele Namen. Es können Vereine sein, es kann das Handy sein, die Xbox, der Fernseher, das Ehrenamt, der Schlaf, ein Hobby, vielleicht auch der Beruf. Wann wird etwas zum Räuber? Wenn es uns davon abhält, Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, Gottes Wort zu lesen, Kraft zu schöpfen im Gebet. Lass dich nicht berauben oder ausrauben. Im Neuen Testament hören wir auch noch von einem ganz anderen Dieb, der Tag des Herrn. Ich fand es interessant, dass er mit einem Dieb verglichen wird. Aber er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ihr selbst wisst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Hierbei geht es um den Unterschied, ob man im Licht oder in der Finsternis unterwegs ist. Aber da der Tag des Herrn so plötzlich kommt, wird er mit einem Dieb verglichen. Ganz anderer Gedanke. Wusstet ihr, dass es fahrlässig ist, eine Leiter im Garten offen liegen zu lassen? Es könnte jemanden zum Einbruch verleiten. Und Versicherungen können deshalb sich weigern, einen Schaden zu begleichen. Was sagt man dazu? Kann man Stehlen verhindern? Klar, ja, hohe Mauern, Stacheldraht, Alarmanlagen, Videoüberwachung, Sicherheitsdienste, sichere Passwörter, Firewall. Wenn man so drüber nachdenkt, sind wir eigentlich von Sicherheitssystemen umhüllt. Und wir selbst? In Sprüche 4,23 steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und da möchte ich uns einfach zurufen, lass dir nicht stehen, was Gott in dein Leben gelegt hat und was deine Passion ist, was dein Talent ist, was dein Leben ist. Das ist die andere Seite, die einen stehen und die anderen lassen sich bestehen. Und da möchte ich ja, dir das wirklich zurufen, lass dir nicht stehen, was Gott in dein Leben gelegt hat. Ich gehöre jetzt leider nicht zu den Menschen, die ganz fokussiert ihren Lebenssinn nachgehen. Mir machen Worte und Meinungen von Menschen zu schaffen und schnell bin ich auch mal entmutigt. Ich warte auf Zustimmung oder Bestätigung oder ich brauche Zuspruch und Ermutigung. Aber manchmal ist es eben nur eine leise Stimme im Herzen. Und lass es dir nicht stehen, was Gott dir aufs Herz legt. Das Gebot heißt aber, du sollst nicht stehlen. Und da möchte ich einfach auch nochmal auf das zu sprechen kommen, dass die Zunge manchmal schneller ist, als unser Gehirn denken kann. Die Ursachen, warum die Zunge Böses redet, können verschieden sein. Aber ein Wort kann einem Menschen den Sinn des Lebens rauben, das Selbstwertgefühl beschädigen oder einen sensiblen Menschen einfach die Lebensfreude rauben. Wir lesen hier, so klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Und das sollten wir uns einfach auch wirklich merken und in unseren Herzen uns entscheiden, dass wir unsere Zunge in Zaum halten. Manchmal ist man da so schnell und sagt dann vielleicht noch, das habe ich doch nicht so gemeint oder hab dich nicht so. Aber wie wäre es, einen Raub zu begehen und hinterher den anderen auslachen, weil er sich hat berauben lassen? Was ist das? Und wie gesagt, das Gebot heißt, du sollst nicht stehen und nicht lass dich nicht bestehen. Manchmal denkt man ja auch, wäre es nicht manchmal einfacher, es gäbe gar keine Gebote. Aber die 10 Gebote wurden uns nicht einfach so von Gott aufs Auge gedrückt. Der Ursprung ist ja die Befreiung Israels aus Ägypten und daraufhin die Wanderung durch die Wüste. Und wie wir wissen, hat das Volk Israel ja von Anfang an gemault und sich echauffiert, wenn sie da in der Wüste mal etwas nicht so luxuriös unterwegs waren. Sie vertrauten Gott nicht. Und Gott hatte sich aber dieses Volk ausgesucht und er wollte ihr persönlicher Gott sein. Das hatte er schon Abraham versprochen. Und weil Gott und Sünde nicht zusammenpasst, gab er ihnen ja die 10 Gebote, damit das Zusammenleben klappen sollte und man einen Unterschied zu den anderen Völkern sehen konnte. Und es war auch nicht so, dass er gesagt hat, hier sind die 10 Gebote, fertig. Er hat sie ja vorher auch gefragt, ob sie sich an seine Regeln halten wollen. Und sie haben gesagt, alles, was Gott sagt, wollen wir tun. Steht im 2. Mose 19,8. Gottes Wegen und Geboten zu folgen, lohnt sich. Und warum ist das so? Weil der Herr gut ist und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. Also er lässt uns nicht einfach in Unwissenheit oder dass es ihnen egal wäre, ob wir Sünde tun oder nicht. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Er will, dass wir seine Sicht der Dinge verstehen und dass wir auf dieser Siegelstraße mit ihm unterwegs sind. Denn die Weisung des Herrn ist vollkommen und sie erquickt den Menschen. Es ist etwas Gutes für den Menschen. Erquickt zu werden heißt ja Erfrischung, ist einfach etwas grundsätzlich Gutes. Und das Gesetz des Herrn ist verlässlich, den Unwissenden macht es weise. Also selbst wenn du von nichts eine Ahnung hast, aber wenn du die Gebote erfüllst oder dich zumindest auf den Weg machst, diese zu erfüllen, dann wirst du Weisheit ernten. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Auch hier nochmal ganz positiv, es erfreut unsere Herzen, es macht uns glücklich. Und wir sind auch die Glücksritter in Person, oder? Alles sehnt sich danach, glücklich zu sein. Die Zeitschriften sind voll davon, wie finde ich den Weg zum Glück? Versuch's mal mit den 10 Geboten. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Erleuchtete Augen sehen Dinge, die wichtig und die richtig sind. Und sie sehen auch auf Gott und sehen seine Herrlichkeit. Deswegen sollen uns die 10 Gebote nicht Mühe sein, sondern es soll uns eine Ehre sein, das für Gottes Güte zu tun. Ja, und als wir hierher gefahren sind, hatte Andreas gemeint, wie schön wäre das, wenn alle Menschen die 10 Gebote erfüllen würden. Wir bräuchten unsere Häuser nicht mehr absperren, wir könnten unsere ganzen Sicherheitsvorkehrungen abbauen, weil man keine Angst und keine Furcht mehr haben muss und weil man sich nicht davor fürchten müsste, dass jemand einen etwas stiehlt. Natürlich ist es ein Ideal, weil nicht alle Menschen diesem Weg folgen. Aber Es wäre zumindest ein Versuch. Ja, und somit sind wir wieder hier am Anfang gelandet. Ich danke euch fürs Zuhören. Es klingt jetzt komisch, wenn ich sage, und bitte euch nicht mehr zu stehen. Aber was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass die 10 Gebote wertvoll sind und dass sie jedes einzelne uns wirklich Gott näher bringen. Amen.